Esra Kapitel 9, Abvers 1. Als nun dies alles ausgerichtet war, traten die Obersten zu mir und sprachen: Das Volk Israel und die Priester und Leviten haben sich nicht abgesondert gehalten von den Völkern der Länder bezüglich ihrer Gräuel, nämlich von den Kanaanitern, Hethitern, Pherisitern, Jebusitern, Ammonitern, Moabitern, Ägyptern und Amoritern. Denn sie haben von deren Töchter Frauen für sich und ihre Söhne genommen, und so hat sich der heilige Same mit den Völkern der Länder vermischt. Und die Hand der Obersten und Vorsteher ist in dieser Missetat die erste gewesen. Als ich nun dies hörte, zerriss ich mein Hemd und mein Obergewand und raufte mir das Haupthaar und den Bart und saß bestürzt da. Und alle, die die Worte des Gottes Israels fürchteten, wegen der Übertretung derer, die aus der Wegführung gekommen waren, versammelten sich zu mir. Und ich saß bestürzt da bis zum Abendopfer. Und um das Abendopfer stand ich auf von meiner Demütigung, bei der ich mein Hemd und mein Obergewand zerrissen hatte, und ich fiel auf meine Knie und breitete meine Hände aus zu dem Herrn, meinem Gott, und ich sprach: Mein Gott, ich schäme und scheue mich, mein Angesicht aufzuheben zu dir, mein Gott. Denn unsere Missetaten sind über unser Haupt gewachsen und unsere Schuld ist so groß, dass sie bis an den Himmel reicht. Seit den Tagen unserer Väter bis zu diesem Tag sind wir in großer Schuld und um unserer Missetaten willen sind wir, unsere Könige und unsere Priester in die Hand der Könige der heidnischen Länder übergeben worden. Dem Schwert der Gefangenschaft, dem Raub und der sichtbaren Schmach, wie es heute der Fall ist. Nun aber ist uns für einen kleinen Augenblick Gnade von dem Herrn, unserem Gott, zuteil geworden, indem er uns einen Überrest von Entkommenen übrig ließ und uns an seiner heiligen Stätte einen Zeltpflock gab, womit unser Gott unsere Augen erleuchtete und uns ein wenig aufleben ließ in unserer Knechtschaft. Denn Knechte sind wir, doch hat uns unser Gott in unserer Knechtschaft nicht verlassen, sondern hat uns die Gunst der Könige von Persien zugewandt, dass sie uns ein Aufleben schenkten, um das Haus unseres Gottes aufzubauen und seine Trümmer wiederherzustellen, und dass sie uns eine Schutzmauer gaben in Juda und Jerusalem. Und nun, unser Gott, was sollen wir sagen nach alledem? Denn wir haben deine Gebote verlassen, die du uns durch deine Knechte, die Propheten, befohlen hast, indem du sprachst: Das Land, in das ihr kommt, um es einzunehmen, ist ein unreines Land. Wegen der Unreinheit der Völker des Landes, wegen ihrer Gräuel und ihrer Verunreinigung, womit sie es von einem Ende bis zum anderen erfüllt haben. So sollt ihr nun eure Töchter nicht ihren Söhnen zur Frau geben und ihre Töchter nicht für eure Söhne zur Frau nehmen. Und ihr sollt ewiglich nicht ihren Frieden und ihr Wohlergehen suchen, damit ihr erstarkt und das Gut des Landes esst und es auf eure Kinder vererbt, auf ewige Zeiten. Und nach alledem, was über uns gekommen ist, wegen unserer bösen Taten und unserer großen Schuld. Und doch hast du, weil du unser Gott bist, uns mehr verschont, als es unsere Missetaten verdienten, und hast uns so viel Entkommene geschenkt. Sollten wir da wiederum deine Gebote brechen und uns mit diesen Gräuelvölkern verschwägern? Würdest du nicht über uns zürnen bis zu unserer Vertilgung, sodass uns kein Überrest und keine Entkommenen mehr bleiben? O Herr, du Gott Israels, du bist gerecht, denn wir sind übrig geblieben und entkommen, wie es heute der Fall ist. Siehe, wir sind vor deinem Angesicht in unseren Schulden, denn darum können wir nicht vor dir bestehen.
Lass uns noch mal beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass dein Wort so mächtig ist und tatsächlich wie ein Hammer, der Felsen zerschlagen kann. Und so bitten wir dich, dass du heute Morgen in uns das zerschlägst, was wie Stein ist, was verhärtet ist, was abgestumpft ist. Und dass du in uns Leben wirkst, dass wir wirklich mit ganzem Herzen an dir hängen. Amen. Passiert das in deinem Leben, dass dir das Evangelium nicht mehr so kostbar ist? Ja, du weißt, Christus, der Sohn Gottes, ist Mensch geworden, er ist für meine Sünden am Kreuz gestorben und du glaubst das auch, aber du hast dich ja auch irgendwo dran gewöhnt. Ne? Wir kennen ja das Evangelium. Es ist normal. Und dann spricht man über das Evangelium eben so floskelhaft in den Gesprächen und auch in den Gebeten. Weil man es gewöhnt ist und weil es einem eben auch nicht mehr so das Wichtigste ist. Also es ist im Kopf drin. Die Frage ist, wie sehr ist es wirklich in unserem Herzen? Wie sehr rührt es uns an? Wie sehr erfüllt es uns? Wie prägt es uns und unser ganzes Wesen? Und wisst ihr, wenn das Evangelium für uns nicht mehr dieser absolut größte Schatz ist, sondern normal geworden ist, dann liegt das oftmals daran, dass unsere Sünden für uns nicht mehr das größte Problem sind, sondern dass sie auch irgendwie normal geworden sind oder wieder normal geworden sind. Der Predigtext heute macht uns vor allen Dingen eine Sache deutlich oder er beantwortet eine Frage: Wie groß ist unsere Sünde? Wie groß ist unsere Sünde? Das ist mein erster Punkt. Wie groß ist unsere Sünde? Ihr behandelt ja das Buch Esther in der großen Gruppe, wir in der kleinen, wir behandeln Esra und Nehemia. Esra, das war ein Schriftgelehrter, das war ein ganz, ganz weiser, gottesfürchtiger Mann. Und der lebte in der Zeit nach dem König, der bei Esther der König war. Ja? Also sein Nachfolger, der hieß nicht Xerxes, sondern Artaxerxes. Und unter diesem Nachfolger waren die Juden also immer noch sehr beliebt und hatten hohe Stellung am persischen Königshof. Und dieser Esra war eben auch so eine hochgestellte Persönlichkeit. Und er wurde dann von diesem König extra nach Jerusalem gesandt, als dort der Tempel fertig war, wieder aufgebaut war, damit er dort das Volk unterrichtete im Wort Gottes. War sozusagen dann der Oberpriester, der Oberlehrer, der dort das Wort Gottes verkündete und erklärte. Also er kam nach Jerusalem und das wurde in diesem Buch Esra deutlich, er sollte dort vor allen Dingen das Wort Gottes verkünden und lehren. Und das hat er eben auch gemacht und eine Reaktion darauf lesen wir im Kapitel 9, das haben wir heute gehört. Einige der Obersten kommen zu Esra und berichten ihm, dass sich viele Männer des Volkes Gottes, Frauen aus den Völkern der Länder genommen haben, also von diesen heidnischen Völkern, die dort sich wieder angesiedelt haben. Ja, und dass das nicht bloß, sagen wir mal, ein paar waren, vielleicht ein paar von den unteren Gesellschaftsschichten, wo es nicht so drauf ankam, sondern aus allen Gesellschaftsschichten bis hin zu den führenden Männern. Überall gab es welche, die sich da mit diesen heidnischen Frauen verheiratet haben. Es klingt für uns heute so ein bisschen nicht so problematisch, eher ungewohnt, fremd, vielleicht sogar so ein bisschen ausländerfeindlich. Was ist daran so schlimm, wenn man jetzt eine heiratet, die jetzt keine vom eigenen Volk ist? Was war jetzt hier genau die Sünde? Es ging nicht nur darum, dass eine alte Sitte, eben dass man jetzt nicht außerhalb der größeren Sippe heiratete, nicht mehr eingehalten wurde. Das war nicht das Problem. Die Verschwägerung mit den Völkern der Länder bedeutete, dass man Tür und Tor für Götzenkulte, für ihre Gräuel, für diese Gräuel der Heiden öffnete. Also es ging nicht so sehr um diese fremdländischen Frauen, sondern also nicht um irgendwie Ausländerfeindlichkeit. Im Gegenteil, wir lesen einige Kapitel vorher in Esra Kapitel 6, Vers 21, dass auch die Fremden, die Heiden in die Gemeinschaft des Volkes Gottes sogar aufgenommen wurden. Also nicht alle, aber einige. Nämlich die Menschen, die sich vorher von der Unreinheit der Heiden abgesondert haben, die sich vom Götzendienst abgesondert haben, um Gott anzubeten. Also das waren die Integrationswilligen. Ja? Die wurden auch gerne aufgenommen, weil die gemerkt haben, wir wollen jetzt diesen einzig wahren Gott anbeten. Es geht also nicht um die Absonderung von ausländischen Menschen so ganz allgemein, sondern um die Absonderung von der Anbetung der Götzen. Das steckt hier dahinter. Und genauso wird es ja auch gesagt, das Volk Israel und die Priester und Leviten haben sich nicht abgesondert gehalten von den Völkern der Länder bezüglich ihrer Gräuel. Und dann Vers 9, Kapitel 9, Vers 2, denn sie haben von den Töchtern Frauen für sich und ihre Söhne genommen. Aber jetzt mal eine Frage, war denn die Gefahr dieser Mischehen, so nannte man das dann, dieser Mischehen wirklich so groß? War es jetzt wirklich nötig, dass Esra, als er das erfahren hat, sein Bart zerraufte, seine Klamotten zerriss, völlig fertig war? Ist dieser Aufriss hier gerechtfertigt? Man muss doch sagen, das ist doch irgendwo auch ein Stück weit Privatsache, wen ich jetzt heirate, oder? Wo halt die Liebe hinfällt, oder? Warum ist diese Sünde so schlimm? Und diese spezielle Sünde war nicht nur irgendeine Sünde. Es war nicht nur, dass Gott sein Volk mehrmals davor warnte und auch dieses Gebot extra gab. Wir haben das hier heute zitiert bekommen. Ich lese euch das nochmal aus 5. Buch Mose vor. Und du sollst dich mit ihnen nicht verschwägern. Du sollst deine Töchter nicht ihren Söhnen zur Frau geben, noch ihre Töchter für deine Söhne nehmen. Denn sie würden deine Söhne von mir abwendig machen, dass sie anderen Göttern dienen. Und dann wird der Zorn des Herrn über euch entbrennen und euch bald vertilgen. Kann mir jemand mal ein Glas Wasser bringen? Also Gott hat es verboten mehrfach und trotz dieser Warnung geschah es nämlich genauso. Die Sünde, diese Vermischung mit den heidnischen Völkern, die war sozusagen der Anfang der leidvollen und sündenbeladenen Geschichte Israels. Also Israel kam in das Land, sie haben vorher genau das Gebot bekommen, geht keine Verbindung mit diesen Völkern ein, nein, vernichtet diese Völker, sie stehen unter dem Gericht Gottes, unter dem Bann. Und wir lesen dann im Buch der Richter, dass die zweite Generation Gott verließ, weil nicht mehr so richtig wusste, wer Gott ist. Und was haben sie gemacht? Sie haben die Frauen dieser Länder geheiratet und haben mit ihnen Götzenkult betrieben. So ging die Geschichte los, die Geschichte der Sünde, die dann, als sie gerade im Land waren, damit endete, dass sie am Ende wieder aus dem Land raus mussten ins Exil. Also dieses ganze Schlamassel, dieses ganze Gericht, dieses ganze Riesenproblem, in dem sie jetzt steckten, hat damit angefangen. So eine gewisse Hochphase war ja dann, als König David König wurde, ja? Der war treu, ein Mann nach dem Herzen Gottes und sein Sohn Salomo, der war so weise und hat so viele gute Sachen gemacht. Und was müssen wir dann über Salomo lesen? Als es gerade, wo wir gerade dachten, jetzt endlich geht's los, jetzt läuft's. Aber der König Salomo liebte viele ausländische Frauen neben der Tochter des Pharao, moabitische, ammonitische, edomitische, zidonische und hethitische. Aus den Heidenvölkern, von denen der Herr den Kindern Israels gesagt hatte, geht nicht zu ihnen und lasst sie nicht zu euch kommen, denn sie werden gewiss eure Herzen zu ihren Göttern wenden. An diesen hing Salomo mit Liebe. Er hatte jetzt nicht nur ein, zwei Frauen, sondern 700 fürstliche Frauen, 300 Nebenfrauen. Und was lesen wir dann? Und es geschah zu der Zeit, als Salomo alt geworden war, da wendeten seine Frauen sein Herz anderen Göttern zu, sodass sein Herz nicht mehr ungeteilt bei dem Herrn, seinem Gott, war, wie das Herz seines Vaters Davids. So lief Salomo der Astarte nach, der Gottheit der Zidonier, und Milkom den Gräuel der Ammoniter. Und Salomo tat, was böse war in den Augen des Herrn, und folgte dem Herrn nicht ganz nach, wie sein Vater David. Ja, somit begann der Untergang dieser Königslinie. Es ging so los, dass sie ihre Kinder nicht mehr voll im Herrn unterwiesen, sondern dass sie eben dann auch von heidnischen Müttern in ihren Kulten unterwiesen, erzogen wurden. Und es endete damit, dass sie ihre Kinder dem Moloch opferten, dass sie Kinderopfer brachten. Und was diese erneute Sünde, die sie jetzt wieder begangen haben, diese Mischehen, umso schlimmer war, machte, war, dass sie es hätten nun endlich wirklich besser wissen müssen. Gott hatte immer wieder Propheten geschickt, hatte ihnen sein Wort verkünden lassen, hatte sie es spüren lassen durch das Gericht, durch die Gefangenschaft. Und sie kamen ja gerade erst jetzt aus der Gefangenschaft zurück, also dieser Teil, der zurückgekommen ist, die diese Gnade erneut erfahren haben. Stichwort Gnade. Wie konnten sie sich von ihrem gnädigen Gott erneut abwenden, der sie nach allem Abfall und all ihrer Sünde gegen ihn wiederum über sie erbarmt hat, der sie aufleben ließ, ihnen Freiheit schenkte, der sogar die mächtigen Könige der Perser ihnen wohlgesonnen machte, dass sie unterstützt wurden von alleroberster Stelle. Ja, diese Perserkönige waren die, die dann den Wiederaufbau des Tempels ermöglicht, sogar finanziert haben. Gott hat ihnen wiederum zugesichert, ich bin treu, ich stehe zu euch, ich will Gemeinschaft mit euch, ich will euch segnen. Ich will nicht nur, dass ihr in diesem Land hier wieder lebt und wieder einen schönen Tempel habt, ich will, dass ihr mit mir zusammen seid. Was sagt hier Esra Kapitel 9, Vers 13? Und nach alledem, was über uns gekommen ist, wegen unserer bösen Taten und unserer großen Schuld, und doch hast du, weil du unser Gott bist, uns mehr verschont, als es unsere Missetaten verdienten, und hast uns so viele Entkommene geschenkt. Sollten wir da wiederum deine Gebote brechen und uns mit diesen Gräuelvölkern verschwägern? Würdest du nicht über uns zürnen bis zu unserer Vertilgung, sodass uns kein Überrest und keine Entkommenen mehr blieben? Also dieser von Gott geschenkte Neuanfang, der lag noch nicht lange zurück. Und wisst ihr, als das Volk aus der Gefangenschaft zurückgekommen ist und als sie den Tempel gerade so von der Grundplatte neu errichtet hatten und einen Gottesdienst gefeiert haben, da jubelten sie, haben sich so sehr gefreut, dass Gott die Gnade geschenkt hat. Und viele haben sogar geweint über die Sünde, über die ganze Geschichte, dass jetzt diese Zerstörung um sie ist. Aber sie haben sich gleichzeitig gefreut, dass es jetzt weitergeht. Gott schenkt einen Neuanfang. Und sie haben eins gesagt, wir wollen jetzt hingegeben für diesen Gott leben. Wir wollen jetzt nur noch ihm dienen. Jetzt machen wir alles richtig. Ja, wie wir es am Anfang gesungen haben, ein Leben gegeben. Jetzt lebe ich für Gott. Das ist jetzt meine erste Stelle im Leben. Und was ist daraus geworden? Aber jetzt schauen wir mal auf uns. Wie weit haben wir uns vielleicht von unserem von Gott geschenkten Neuanfang entfernt? Wie viele Kompromisse sind wir erneut mit der Welt eingegangen? Kompromisse, die wir vor uns und vor anderen zu rechtfertigen versuchen und die am Ende doch nur faule Kompromisse bleiben. Wie oft erschrecken wir nicht vor unseren Sünden, sondern wir leben mit ihnen? Gerade in Bezug auf unsere Sexualität, auf unsere sexuelle Reinheit, auf unsere Beziehungen, ja, dieses Gebot, keine Mischehen, das gilt ja im übertragenen Sinn immer noch, dass wir eben keine Beziehung mit ungläubigen Menschen, keine Ehe mit Ungläubigen eingehen sollen. Oder in Bezug auf die Unterhaltungsmedien, ja, wie viel verführt uns das zur Sünde und wie sehr haben wir uns daran gewöhnt. Diese Welt ist voller Götzendienst, und wir lieben diese Welt oft viel mehr, als wir Jesus lieben. Aber vielleicht ist es ja auch so, dass wir gar nicht so sehr damit zu kämpfen haben. Dass wir ständig von der Welt versucht werden und die Welt so sehr lieben und alle möglichen Sünden begehen. Vielleicht ist es ja so, dass wir besonders abgesondert, besonders rechtgläubig, besonders fromm leben. Wir leben anders als die um uns herum. Und wir würden nie mit einem Menschen zusammenkommen und vielleicht sogar in einer Beziehung mit ihm leben, der ungläubig ist. Ja, das ist mir ja klar, dass ich das nicht mache. Wir würden nie diese oder jene Fehler begehen. Und wisst ihr was? Ehe wir uns versehen, fallen wir genauso zurück in unsere sündigen Wege. Wisst ihr was? Durch unseren Stolz, durch unseren Hochmut. Über andere zum Beispiel. Und ist es nicht genau das gewesen, der Stolz in uns, der uns abgehalten hat, uns vor Christus zu demütigen? War es nicht unser Hochmut, der es uns sozusagen verboten hat, vor unseren Sünden zu erschrecken? Wisst ihr, was Hochmut in uns bewirkt? Hochmut bewirkt, dass wir irgendwie vor uns und vor anderen unsere Sünden rechtfertigen. Dass wir immer eine Erklärung haben. Dass wir irgendwie merken, ja, so schlimm ist es doch gar nicht mit uns. Und wisst ihr was? Hochmut bleibt Hochmut, auch wenn wir unserem Hochmut einen ganz frommen Anstrich verpassen. Die Frage ist, wo findest du deine Freude, deine Erfüllung? Entweder findest du sie in Jesus oder eben letztlich in dir selbst. In dir selbst nun, ob du jetzt hingehst und alle möglichen Sünden begehst, oder in dir selbst eben dadurch, dass du hochmütig wirst. Und wisst ihr, was das heißt? Gott sagt, wenn wir das machen, dann trinken wir aus Schlammlöchern. Ja, er sagt in Jeremia 2, Vers 13, denn mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen zu graben, löchrige Zisternen, die kein Wasser halten. Also Jesus gibt uns das Wasser des Lebens und wir gehen hin und trinken aus Schlammlöchern. Das bedeutet das. Gott schenkt uns seinen Sohn, er opfert ihn für uns am Kreuz und wir gehen zurück in unsere Sünde. Und wisst ihr was, dafür gibt es keine Erklärung. Dafür gibt es keine Entschuldigung. Wer erkennen durfte, was Jesus für einen getan hat am Kreuz und zurückgeht, in die Sünde, in diese Schlammlöcher. Es gibt keine Rechtfertigung dafür. Und jetzt verstehen wir vielleicht ein Stückchen mehr, warum Esra bis ins tiefste Mark erschüttert war. Esra war so fertig, dass er erstmal bis zum Abend total geplättet sitzen geblieben ist und einfach nur sprachlos war. Der hat das gehört, hat sich hingesetzt, hat seinen Bart zerrauft, seine Kleider zerrissen. Und dann war es das, er ist sitzen geblieben, konnte nichts mehr sagen. Es hat ihn sprachlos gemacht. Macht euch eure Sünde sprachlos. Wenn ich merke, da habe ich ein Problem oder habe ich Sünde, was fängt da in mir an? Ich fange an, mit mir selbst zu reden und versuche, das irgendwie zu erklären. Aber wisst ihr, Esra war jetzt nicht in dem Sinne sprachlos, und hat sozusagen mit diesen Zeichen von oben herab geurteilt über die anderen, die jetzt hier wieder in diese schlimme Sünde fallen konnten. Und er, der gute, fromme, treue Esra, der stand über dem Ding. Er zerreißt sich nicht das Maul über diese Sünder, sondern er zerreißt seine eigenen Klamotten. Und das war ein Zeichen von höchster innerer Erregung, ja. Es war aber auch ein Ausdruck von tiefster Trauer und Demütigung und noch etwas. Es war ein Zeichen für Unreinheit. Das bedeutete, Esra hat sich mit diesem Zerreißen seiner Sachen mit seinem Volk identifiziert. Mit ihrer Sünde. Er sagt, ich gehöre ja zu euch. Wir haben wieder gesündigt. Und die Frage ist, was soll er jetzt tun? Die Last der Sünde war so schwer. Was soll er tun? Er saß da und war sprachlos. Und letztendlich tut er das einzig Mögliche. Er wendet sich zu Gott. Er geht auf die Knie vor Gott. Er findet jetzt Worte, indem er einfach die Dinge beim Namen nennt. Indem er die Sünde beim Namen nennt. Und wir tun gut daran, genauso zu handeln. Ja, Kapitel 9, Vers 6. Mein Gott, ich schäme und scheue mich, mein Angesicht aufzuheben zu dir, mein Gott. Denn unsere Missetaten, ja, sieht sich mit dem Volk als eins, unsere Missetaten sind über unser Haupt gewachsen und unsere Schuld ist so groß. Und unser erster Punkt lautet, wie groß ist denn unsere Schuld? Und hier steht die Antwort, dass sie bis an den Himmel reicht. Ich war mal bei einem Vortrag in Osnabrück von Bernd Lucke, kennen viele vielleicht gar nicht mehr. Da war man mit einem Gründer der AfD und er hat dann so darüber schwadroniert, wie viel Geld wir den Griechen geben. Ja, weil die ja so ein riesen Schuldenproblem haben. Dann hat er uns das mal bildlich versucht, deutlich zu machen. Er hat gesagt, wenn wir mal so einen 50-Euro-Schein nehmen, ja, der ist ja sehr dünn, so ein Geldschein. Und wenn wir jetzt mal die Summe, die wir Griechenland die geben haben für ihre Schulden, mit 50-Euro-Schein übereinander stapeln, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben es bis zum Mond geschafft. An solchen kleinen dünnen Scheinchen. So groß ist die Schuld von Griechenland und noch größer. Wie lange müsst ihr Taschengeld sparen, um 50 Euro zu haben? Ja? Wisst ihr, und das ist alles nichts gegen unserer Schuld vor dem unendlich großen und heilig und gerechten Gott. Unsere Schuld reicht bis an den Himmel, das heißt, sie ist unendlich groß. Und wisst ihr was, darum redet die Bibel so viel über Schuld und Sünde. Das ist ja irgendwo auch ein unangenehmes Thema, vielleicht sogar ein lästiges Thema. Aber wenn wir dieses Thema irgendwie auslassen, wenn wir irgendwie versuchen, da zu umfahren oder es herunterzuspielen oder einfach nur vernachlässigen, dann kann es durchaus sein, dass wir uns viele unangenehme Momente ersparen. Unser Gewissen bleibt weiter ruhig, weil unangetastet. Ja? Sein Gewissen war ruhig, er benutzte es nie. Aber wisst ihr was? Wir gehen verloren. Wir werden ohne dieses unerfreuliche Thema sicher unseren Weg in der Gesellschaft gehen. Wir werden vielleicht sogar anerkannt und angepasst sein, etabliert und vielleicht sogar erfolgreich. Wir sehen das an diesen Personen im Buch Esther. Ja, die sind ihren Weg gegangen. Esther, Mordecai, Haman. Aber wir gehen verloren. Wir müssen daran erinnert werden, was Sünde ist und wie schlimm Sünde ist. Und vor allem, gegen wen sich Sünde richtet. Unsere Sünde richtet sich immer gegen Gott. Nicht nur gegen den anderen. Sie richtet sich immer auch gegen Gott. Mit jeder der kleinen Sünden und mit den großen sowieso, sündigst du gegen einen unendlich heiligen Gott. Und wir müssen wissen, was Sünde in uns bewirkt und welche Konsequenzen sie hat, nämlich das Gericht Gottes. Und wenn wir das erkennen, dann geht es uns schlecht und dann schämen wir uns und dann raufen wir uns die Haare und dann trauen wir uns tatsächlich nicht mehr aufzusehen und fröhlich, freundlich, locker durch die Gegend zu gehen. Dann drückt uns unsere Schuldenlast herunter, wir haben es im Psalm 32 gehört. Und wisst ihr was, dann haben wir kein Mitleid mit uns und unserer Situation, sondern dann ekeln wir uns vor uns, weil wir die Wahrheit über uns erkennen durften. Wir sind Sünder, wir sind verlorene Sünder. Was sagt Esra? Wir sind vor deinem Angesicht in unseren Schulden, denn darum können wir nicht vor dir bestehen. Wir können nicht vor Gott bestehen. Und nun? Es gibt verschiedene Wege, jetzt mit dieser sehr schwierigen Situation umzugehen. Und ihr kennt wahrscheinlich einige dieser Wege. Der erste Weg, wir versuchen zu zeigen, dass es nicht ganz so schlimm um uns bestellt ist. Ja? Dass wir es besser können. Dass da noch irgendwo etwas Gutes ist, dass da noch Hoffnung in uns ist. Wir strengen uns an, wir kämpfen, wir wollen besser werden. Kurz, wir werden vielleicht gesetzlich, wir werden vielleicht sogar zu frommen Heuchlern. Der zweite Weg, man nimmt Sünde einfach hin und sagt sich, wenn das alles so dramatisch ist und wenn das auch alles so ist, dass man sich ändern kann, tja, dann muss ich damit leben. Dann ist es halt so, dann ist es ja eh egal. Dann kann ich mich richtig gehen lassen. Ja, ist der Ruf erst ruiniert, dann lebt er sich ganz ungeniert. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr in Sünde gefallen seid, dann steht man nicht sofort auf, dann suhlt man sich in der Sünde. Dann sagt man sich, jetzt ist es ja eh egal. Ein dritter Weg, mit dieser Situation umzugehen, man leugnet weiterhin die Sünde. Und dieses Leugnen, das ist bei uns meistens verbunden mit Ablenkung. Ja, das kann man zum Beispiel ganz gut mit den Medien machen. Die Medien, Internet und so weiter, es verführt uns zum Sündigen. Und dann sind wir wieder gefallen, die Sünde, die lastet auf uns. Und wie gehen wir mit der Situation um? Naja, ich nehme die Medien, um mich abzulenken. Um mich irgendwie wieder erstmal zu zerstreuen. Bis mich die Medien wieder in die Sünde führen. Aber da kann ich ja die Medien nehmen, um mich wieder abzulenken. Ein vierter Weg, damit umzugehen, ist einfach, dass man irgendwann verzweifelt unter dieser Last. Und dadurch kommt man in Verbitterung und Depression. Und dann gibt es noch einen fünften Weg, und das ist der einzige Ausweg. Der fünfte Weg ist der einzige Ausweg. Man flüchtet sich zu Gott. Wenn meine Sünde riesengroß ist, und wenn ich selber absolut machtlos und hilflos bin, dann gibt es eben nur noch einen, der mir wirklich helfen kann. Und das ist Gott selbst. Und diesen Weg ging Esra. Und wisst ihr was? Er konnte diesen Weg gehen, weil er noch etwas anderes aus dem Wort Gottes erkannt hat. Nicht nur das Gesetz Gottes und wie Gott in der Vergangenheit gnädig war. Und wie wir jetzt wieder gesündigt haben, Esra hat noch mehr erkannt. Ja? Mögen unsere Sünden bis zum Himmel reichen, mögen sie riesengroß sein. Gottes Gnade ist größer. Möge die Erkenntnis über unsere Sünde uns wie Esra sprachlos machen. Gottes Gnade ist unaussprechlich groß. Das ist mein zweiter Punkt. Wie groß ist Gottes Gnade? Ja? Der erste Punkt war, wie groß ist die Sünde? Unsere Sünde reicht bis zum Himmel. Und die Antwort auf die Frage, wie groß ist Gottes Gnade, ist, Gottes Gnade reicht bis in die tiefsten Tiefen, bis in unsere eigenen tiefsten Tiefen. Esras Sprachlosigkeit, die findet ihren Höhepunkt darin, dass er nicht mehr in der Lage war, die Bitte um Vergebung auszusprechen. Sein Gebet endet damit, dass er sagt, wir stehen hier und wir können nicht bestehen. Ende. Also die Möglichkeit der Gnade scheint erstmal erschöpft zu sein. Das ist so ähnlich wie bei Petrus. Ihr kennt ja die Geschichte, als Petrus mit Jesus angeln ging und dann war auf einmal das ganze Boot voller Fische, ja, obwohl sie vorher nichts gefangen haben. Und er hätte sich eigentlich freuen müssen und sagen müssen, der war ja so ein Typ, der immer hier einen losgemacht hat, hey, Jesus, du und ich, wir werden es packen. So, ne? Und was macht Petrus? Er bricht dort zusammen vor Jesus und er erkennt, ich kann ja gar nicht mit dir was machen. Ich kann ja gar nicht neben dir bestehen. Es geht ja gar nicht. Geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Also Petrus hat an dieser Stelle erkannt, wie es um ihn bestellt ist. Aber was er nicht gesehen hat, ist, wie groß und wie mächtig und wie wirksam Gottes Gnade ist. Und ich denke, das hat Esra erkannt, auch wenn es nur an manchen Stellen durch dieses Gebet hier von Esra hindurch scheint. Wo scheint es hindurch? Zuerst dadurch, dass Gott wiederum die Gewissen aufgeweckt hat durch die Verkündigung seines Wortes. Er hätte sein Volk ja dann auch jetzt letztendlich einfach sein lassen können. Okay, die haben sofort wieder die Sünde begangen. Die sind zurück ins Land und fangen wieder an, wie es damals losging. Er hätte sagen können, so jetzt lasse ich sie einfach. Aber was macht er? Er schickt Esra hin. Er lässt das Wort Gottes verkünden. Und die Leute kommen und erkennen, was haben wir nur getan? Das ist Gnade Gottes. Dann eine zweite Stelle, wo das deutlich wird. Vers 13, Esra sagt, und doch hast du, weil du unser Gott bist, uns mehr verschont, als es unsere Missetaten verdienten. Also er schaut zurück und er erinnert sich an die Gnade, die Gott geschenkt hat in der Vergangenheit. Und an diesem Erinnern an die Gnade in der Vergangenheit weiß er, so ist Gott. So gnädig, so treu. Und deshalb wird er auch in der Zukunft gnädig sein. Und zum Dritten wird diese Hoffnung und diese Gnade Gottes gerade in diesem letzten und auf den ersten Blick hoffnungslosen Satz deutlich. Ja, ich lese nochmal Vers 15. O Herr, du Gott Israels, du bist gerecht, denn wir sind übrig geblieben und entkommen, wie es heute der Fall ist. Eigentlich müsste der Vers heißen, wenn wir dieses gerecht, das Wörtchen gerecht, das ist das, um was es mir geht, wirklich als dieses, ich bin gerecht, ich urteile gerecht, ich halte gerechtes Gericht, müsste so heißen, du bist gerecht und deshalb musst du jetzt uns alle vernichten oder deshalb hast du uns alle vernichtet. Das wäre gerecht. Sünde muss gerichtet werden. Aber er sagt, du bist gerecht, denn du warst gnädig mit uns. Also dieses Wort gerecht an dieser Stelle hat einen anderen Bezug. Dieses Wort gerecht hier bezieht sich eben nicht auf den Menschen und seine Sünde, auf uns, sondern Gott ist gerecht zu sich. Er stimmt mit sich selbst überein, mit seinem Wesen. Er ist gerecht zu seinen Zusagen. Das ist hier gemeint. Er ist gerecht, weil er zu seinen Bundesverheißungen steht. Gott hat sein Volk versprochen, es zu segnen, es zu retten, sich über es zu erbarmen. Und er macht es auch, egal was beim Volk passiert ist. Er ist gerecht zu diesem Wort. Also versteht ihr, am Tiefpunkt dieses Buches Esra, was so schön begann und jetzt am Ende wieder so weit unten ist, wo wir auf den Boden gucken und einfach nur die schwarze Sünde sehen. Wenn wir richtig hinschauen, scheint auf diesen bitteren Tiefpunkt auf einmal leuchtet dort Gottes Gnade durch. Gott hält sein Wort. Er wendet sich gnädig Sündern zu. Und wenn die Sünder kommen und eigentlich ihre Hände nur voller Sünde haben und mit sprachlos vor ihm stehen, er schenkt ihnen sein Heil. Gott ist gerecht, indem er uns rechtfertigt. Wir selbst können uns nicht rechtfertigen. Wir können uns nicht aus eigener Kraft von Schuld befreien. Und darum müssen wir sie ihm bekennen. Wenn wir raus wollen aus unserer Schuld, müssen wir die Sünden beim Namen nennen. Und im Neuen Testament lesen wir, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, wenn wir versuchen, irgendwie uns zu rechtfertigen oder was auch immer, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. So ist er treu und wir würden denken, barmherzig, dass er uns die Sünden vergibt, aber dort steht, so ist er treu und gerecht. Dass er zu seinem Wort steht, dass er sagt, ja, mein Sohn ist für dich gestorben, die ist vergeben. Und vielleicht hast du noch nie von ganzem Herzen voller Scham und Reue deine Schuld vor Gott bekannt. Wirklich mit diesem inneren Erschütterung. Und dann sage ich dir, warte nicht länger. Trage all diesen Dreck, all diese Last nicht länger mit dir herum, sondern bring es zu Jesus. Und Jesus sagt dir, gib mir deine Sünden und ich gebe dir meine Gerechtigkeit. Aber vielleicht hast du es auch schon so oft getan, so oft deine Sünden bekannt und bist dann so oft wieder gefallen, dass du die Hoffnung auf Gottes Gnade aufgegeben hast. Dass du angefangen hast, irgendwie deine Sünden runterzuspielen oder zu rechtfertigen oder einfach nur dich zu zerstreuen und nicht mehr daran zu denken. Als Petrus Jesus dreimal hartnäckig verleugnet hat, da lesen wir, und Petrus ging hinaus und er weinte bitterlich. Wenn wir das lesen, das klingt auch nicht so schön. Ne? Es klingt auch nicht gerade hoffnungsvoll. Petrus hätte spätestens nach diesem Versagen, wisst ihr, was er hätte tun müssen, als er das erkannt hatte? Petrus hätte ans Kreuz gehen müssen. Hätte einfach für seine Sünden sterben müssen. Und Jesus hätte an dieser Stelle eben frei werden müssen. Jesus hätte sagen können, Petrus, ich habe es dir doch so oft gesagt, ich habe doch so viel für dich gegeben, du willst es einfach nicht verstehen. Petrus hätte den Zorn Gottes über seinem Leben ertragen müssen. Warum brauchte er es nicht zu tun? Warum konnte er rausgehen und weinen? Weil Christus ans Kreuz ging. weil Jesus treu ist, auch wenn wir untreu sind. Jesus starb den Tod, den Petrus hätte sterben müssen. Jesus starb den Tod, den du und ich hätte sterben müssen. Wisst ihr, wir versagen, so ist es. Wir fallen und fallen, aber Jesus versagt nie. Das ist die herrliche Botschaft des Evangeliums. Das ist unser größter Schatz. Deshalb ist es so gut, Karfreitag zu feiern, uns immer wieder daran zu erinnern, was Jesus für uns getan hat. Amen. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass obwohl unsere Sünden wirklich bis in den Himmel reichen, du selbst bis in unsere tiefsten Tiefen gekommen bist. Und nicht nur, dass du zu uns gekommen bist und dir das ganze Schlamassel angesehen hast, nicht nur, dass du genau weißt, wie es in uns aussieht, wie unser Herz beschaffen ist, nicht nur, dass du weißt, wie sehr wir diese Welt lieben und die Sünde lieben und wie sehr es uns reizt und wie oft wir dich vergessen. Du hast sogar diese Sünde auf dich genommen. Du hast genau das, was wir gegen dich getan haben, auf dich genommen. Und bist ans Kreuz gegangen und hast die Strafe dort getragen für diese Sünden. Und Herr, wir loben und preisen dich dafür. Wir danken dir, dass wir immer und immer wieder zu dir kommen können und unsere Sünden bekennen können und wirklich alles beim Namen nennen können. Und du bist gnädig und willst vergeben. Herr, und so bitte ich dich für jeden von uns, dass wir das tun, dass wir es immer und immer wieder tun und dass du unser Herzen veränderst, dass wir diese Gnade wirklich sehen und dass das unser Leben prägt mehr und mehr. Und wir dir gerne nachfolgen. Und dich lieben von ganzem Herzen. Amen.